Podcast, das Spezial.
Und damit hallo zusammen zu dieser Folge Podcast Spezial. Mein Name ist Nora Wager und ich bin Redakteurin für die Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Und diese Sonderfolge, die wir heute machen, da habe ich mir einen ganz besonderen Gast für eingeladen und das freue ich mich sehr, dass er heute Zeit für uns hier hat. Und zwar Martin von Braunschweig. Hi Martin.
Hallo Nora.
So, und Martin und ich stehen sehr, sehr oft zusammen hinter Mikro, allerdings nicht für den Podcast, sondern für unseren True Crime Podcast ohne Bewährung, denn Martin ist Gerichtsreporter. Diesen Podcast machen wir zusammen mit Alicia Theissen und Jörn Hartwig jetzt schon seit über 2 Jahren und deswegen freut es mich sehr, dass du heute hier bist, um auch natürlich ein Verbrechen mit uns zu besprechen.
Genau, und ich freue mich auch und es ist mir immer eine große Freude, mit dir im Studio zu stehen.
Sehr gut. Wir starten und zwar mit dem Fall, der uns das ganze Jahr schon immer begleitet hat. Das hat angefangen im Januar mit einer spektakulären Festnahme an der Langenstraße in Habinghorst. Festgenommen wurden damals 2 Männer und es stand dieser große Verdacht im Raum, da wurde ein Terroranschlag geplant. Und über das Jahr wurde das Ganze dann immer konkreter. Okay, da ging es wohl um Gift, was gebaut werden sollte in der Bombe oder vielleicht auch nicht. Und ja, so richtig konkret, was passiert ist, das erfährt man dann ja ganz oft erst im Gerichtsprozess und der ist vor ein paar Monaten gestartet und heute, also am 23. November 2023, zu Ende gegangen und für Martin und mich vor zwei Stunden ungefähr zu Ende gegangen. Ungefähr, genau. Und deswegen wollen wir jetzt hier mal für euch das Ganze von vorne durchsprechen. Ich habe gerade gesagt, 2 Männer wurden festgenommen, jetzt wurde aber nur einer heute verurteilt.
Richtig, der andere ist damals mit festgenommen worden, der Bruder dieses jetzt verurteilten Angeklagten. Der ist aber nach einiger Zeit aus der Untersuchungshaft schon entlassen worden, weil sich gegen den einfach wirklich keine weiteren Anhaltspunkte ergeben haben, sodass wir davon ausgehen können, dass der jetzt Verurteilte alleine gehandelt hat, ohne das Wissen seines Bruders. Und dementsprechend hat dieser Prozess auch die ganze Zeit nur gegen diesen einen, gegen diesen 26-jährigen Iraner stattgefunden und nicht mehr gegen den Bruder.
Dieser 26-jährige Iraner, Jalal J., wurde heute verurteilt und zwar zu 4 Jahren und Sicherungsverwahrung. Was bedeutet das jetzt, Martin?
Er ist verurteilt worden, wie du richtig sagst, zu 4 Jahren Freiheitsstrafe und anschließend muss er in der Sicherungsverwahrung untergebracht werden. Das heißt konkret für ihn, er sitzt diese 4 Jahre jetzt erstmal komplett ab bis zum letzten Tag. Und danach wechselt er in eine andere Einrichtung. Das ist so ein bisschen, unterscheidet sich das von einem Gefängnis. Das Wichtigste für die Bevölkerung ist aber, auch da ist er eingesperrt, auch da kann er nicht raus. Und ja, da muss er dann bleiben, auf unbestimmte Zeit zunächst mal. Da wird dann in regelmäßigen Abständen geguckt, ob er weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Und solange die Ärzte und die behandelnden Therapeuten da sagen, ja, wir gehen davon aus, dass er weiterhin gefährlich ist, solange muss er in dieser Sicherungsverwahrung bleiben.
Jetzt haben wir den Fall heute mal hinten angefangen, nämlich mit der Verurteilung. Wie war das am ersten Prozesstag? Was sind da deine Erinnerungen?
Der erste Verhandlungstag war eigentlich relativ unspektakulär. Das Gericht hatte im Vorfeld ein ziemlich großes Rad gedreht, indem es eine Akkreditierung für Medienvertreter in die Welt gesetzt hatte und indem es gesagt hatte, dass sich Zuschauer an einem gesonderten Eingang am Landgericht einfinden sollten. Und da sollten die noch einmal gesondert kontrolliert werden auf Waffen und ähnliche Gegenstände, die man eben nicht mit reinnehmen darf. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Interesse an diesem Verfahren dann anscheinend doch nicht so groß war, wie das Gericht im Vorfeld gedacht hatte. Es waren zwar einige Journalisten da, aber ich glaube nur eine Handvoll Zuschauer. Und an diesem ersten Verhandlungstag ist letztendlich nur die Anklageschrift verlesen worden. Da ist ihm also nochmal ganz konkret der Vorwurf gemacht worden. Wir gehen davon aus, dass dieser Mensch einen terroristischen Anschlag geplant und vorbereitet hatte, indem er Giftstoffe herstellen wollte und diese Giftstoffe dann freisetzen wollte. Und das nennt man dann als Jurist eine Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Und dafür gibt es immerhin laut Gesetz eine Strafe zwischen 6 Monaten und 10 Jahren.
Damals hat man ja Jalal J. zum ersten Mal seit seiner Festnahme öffentlich gesehen, also auch bei der Festnahme selbst. Da waren damals die Augen eher auf seinen Bruder gerichtet, weil das auch der erste war, über den man Alter und Herkunft erfahren hat von der Polizei. Und wie war dein Eindruck von ihm, als er dann damals da auf der Anklagebank saß?
Er hat eigentlich keinen wirklichen Eindruck hinterlassen, weil er keinerlei Regung gezeigt hat. Er hat, als er reingekommen ist, sein Gesicht auch versteckt hinter einem Aktenordner, sodass er von den Fotokameras und Fernsehkameras eben auch nicht erkannt werden konnte. Er hat diesen Deckel, sagen wir immer, dann natürlich irgendwann weggenommen und hat sein Gesicht dann, als die Verhandlung begonnen hat, dann auch offen gezeigt. Aber wenn man ihn angeguckt hat, er hat eigentlich keine Regung gezeigt, habe ich eben schon gesagt, und dementsprechend hat er auch keinen wirklichen Eindruck hinterlassen. Also er wirkte nicht nervös, er wirkte nicht verzweifelt, er wirkte nicht aufgelöst oder ähnliches, sondern er hat das alles über sich ergehen lassen. Und genauso ist das auch an den weiteren Verhandlungstagen bis zum Urteilstag heute geblieben. Er hat eigentlich nie wirklich was von sich gezeigt.
Wir wissen ja jetzt nach dem Prozess deutlich mehr über den Menschen Jalal J. Was ist das jetzt für ein Mensch? Was ist so der Weg, den er gegangen ist?
Das ist ein Mensch, ich glaube, die Richter haben es ganz gut zusammengefasst, der frustriert ist, der seit seiner Ankunft in Deutschland 2015, da ist er mit seinem Bruder aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet, der seit seiner Ankunft einfach wirklich dauerfrustriert und dauergenervt ist von den Lebensumständen, die ihm hier geboten werden. Denn er durfte nicht arbeiten, er durfte dementsprechend sich keine eigene Wohnung nehmen. Er hat immer am Beispiel seines Bruders gesehen, der durfte das nämlich alles. Und da hat er gesehen, wie man sich integrieren kann in Deutschland. Und ihm ist das verwehrt geblieben. Und darüber war er sehr, sehr unzufrieden. Und er ist ein Typ, der diese Unzufriedenheit dann nicht in sich hineinfrisst, sondern der Unzufriedenheit dann sehr schnell in eigene Wut und eigene Gewalthandlungen rausschießen lässt. Das hat ihm dann 2018 eine erste Verurteilung eingebrockt. Nein, es war 2019, 2018 war die Tat. Da ist er zu 7 Jahren Haft wegen Mordversuchs verurteilt worden, weil er aus Frust, weil er aus dem Bus geworfen worden war, einen schweren Ast auf die Autobahn geworfen hat und damit ein Auto getroffen hat. Ja, und das zieht sich halt durch das gesamte Leben seit seiner Ankunft hier in Deutschland. Dieses Frustriertsein, dieses Genervtsein und dann eben dieses Herauslassen von Wut in Gewalt.
Zu dem Fall, zu der Verurteilung wegen versuchten Mordes, da gibt es übrigens auch eine eigene Ohne-Bewährung-Folge. Also wenn ihr euch dafür mehr interessiert und Martins und meine Stimmen sehr gut findet, dann könnt ihr euch die Ohne-Bewährung-Folge dazu auch noch anhören. Die verlinke ich euch.
Islamist und Brückenteufel nennt sich die, ja.
Jetzt ist es natürlich die eine Sache, wenn man frustriert ist, und er hat ja wohl auch ein Alkoholproblem mitgebracht, was immer schlimmer geworden ist über die Zeit. Aber wie kam dann dieser Sprung von ich bin frustrierter Mensch zu, ich bin jetzt aber Islamist und ich stehe jetzt in Kontakt mit dem IS?
Ich glaube, das ist ein Typ, so haben wir ihn jetzt aus den Chats, die auf seinem Smartphone gespeichert waren, und aus seinen anderen Aktivitäten im Internet kennengelernt. Das ist ein Typ, der irgendwie dazugehören will, der dann gerne ein Mitläufer ist und der dann einfach das macht, was man ihm sagt. Und wenn wir jetzt wissen, er sitzt nach dieser Verurteilung zunächst im Gefängnis und kommt dann in eine Entziehungsklinik oder in verschiedene Entziehungskliniken. Bis zu seiner Festnahme Anfang 2023 war er ja in so einer Klinik. Dann triffst du natürlich auch auf Leute, sage ich mal, die möglicherweise der falsche Umgang sein können. Und es kann durchaus sein, dass er dort auf radikale Islamisten gestoßen ist, getroffen ist, die ihm dann den Floh ins Ohr gesetzt haben, dass doch die Ungläubigen schuld sind an all dem, was ihm an Negativen widerfährt, an seiner negativen Lebenssituation, daran, dass er nicht arbeiten darf, dass er keine Wohnung haben darf, dass die Deutschen doch diejenigen sind, die er dafür verantwortlich machen muss. Ja, und da wird dann aus diesem kleinen Pflänzchen Hass irgendwann eine große Pflanze und irgendwann ein ganzer Wald, weil er sich in diese Geschichte einfach immer mehr reinsteigert. Und als er dann merkt, wenn ich jetzt hier sozusagen das Angebot mache, ich könnte ja einen Terroranschlag verüben, um euch zu zeigen, ich gehöre zu euch und ich erkenne eure Ideologie als die richtige an, dann bin ich ja so ein kleines bisschen wichtiger und ein kleines bisschen wertvoller. Und damit werte ich mich als Person so ein kleines bisschen mehr auf. Und ich glaube, so ist es gewesen, sodass er dann ja im Internet so sich hervorgetan hat, als ich möchte jetzt einen Anschlag verüben. Wer schafft mir bitte Bauanleitungen für Bomben und Herstellungsanleitungen für Giftstoffe herbei? ob er das jetzt wirklich jemals getan hätte. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber die theoretische Gefahr, die bestand natürlich.
Damals, als er festgenommen wurde, gab es dann natürlich an der Langen Straße und im Stadtteil Habinghorst ja ziemlich große Angst. So vor allem so in den ersten Stunden, weil da war riesiges Polizeiaufgebot und man hatte jetzt Angst, liegt die hier noch irgendwo, diese mögliche Bombe. Jetzt wissen wir heute, so weit war er nicht gewesen. Da lag nichts Fertiges, wo man nur noch diesen roten Knopf hätte drücken müssen. Wie weit war er denn jetzt wirklich gewesen, Martin?
Also es hieß ja anfangs immer, er brauchte möglicherweise nur noch eine Zutat und deswegen musste dann ganz schnell zugegriffen werden, nachdem ein US-Nachrichtendienst dann die deutschen Behörden informiert hatte und gesagt hatte, bitte jetzt Zugriff, ansonsten passiert möglicherweise wirklich was. So weit war es aber tatsächlich nie. Also er hat Kontakt im Internet mit einer Organisation aufgenommen, die dem Islamischen Staat nahestehen soll. Und er soll von dort Herstellungsanleitungen für die Giftstoffe Rizin und Cyanid bekommen haben. Er soll sich hinterher entschieden haben, das mit dem Rizin, das lasse ich mal sein. Ich konzentriere mich auf Cyanid und dafür brauche ich folgende Herstellungs- oder folgende Inhaltsstoffe. Zum einen Zitronensäure, zum anderen Grillkohle. Das dritte waren Eisenspäne und das vierte war Natron. Und aus diesen vier Zutaten wollte er sich dann in dieser Wohnung an der Langen Straße in Habinghorst angeblich diesen Giftstoff herstellen. Er hatte aber weder ein Gefäß, wo er die hätte mischen können. Er hatte keinen Mörser, keinen Stößel, er hatte keine Handschuhe, keine Schutzmaske, er hatte keinen Bunsenbrenner, wo er irgendwelche chemischen Reaktionen mit hätte starten können. Und es heißt jetzt auch, dass Gutachter vom Landeskriminalamt sich diese Herstellungsanleitungen noch mal genauer angeguckt haben. Und die haben gesagt, also selbst wenn er all das, was ich eben aufgezählt habe, gehabt hätte, hätte er aus diesen Zutaten niemals eine wirkliche Menge an Giftstoff herstellen können, die dann tatsächlich tödliche Folgen hätte haben können. Das heißt, eine Gefahr, und das hatte auch heute der Richter, der Kienitz, noch mal ganz deutlich gesagt, es hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.
Die Frage, die man sich jetzt vielleicht im ersten Moment dann direkt stellt, ist, naja, aber wenn doch gar keine richtige Gefahr bestand, wieso wurde er denn jetzt dann verurteilt? Also wir haben uns da vor dem Gericht tatsächlich auch noch mit Kollegen drüber unterhalten. Wenn ich jetzt planen würde, Martin umzubringen und mir schon eine Schaufel hole, um ihn zu erschlagen, dafür werde ich ja nicht verurteilt. Warum wurde er jetzt verurteilt? Nur für das Planen der Straftat.
Da muss man zum einen unterscheiden, wenn jetzt jemand versucht oder plant, mich umzubringen, dann ist das keine staatsgefährdende Gewalttat, sondern das ist dann ein geplanter Mord. Und für diese Sachen ist dieser Moment des Planens und des Vorbereitens noch nicht strafbar, sondern das wird erst dann strafbar, wenn du wirklich in die konkrete Umsetzung gehst. Wenn du es also versuchst oder tatsächlich in die Tat umsetzt, dann wird das strafbar. Bei solchen Terroranschlägen, sagt das Gesetz, gehen wir noch einen Schritt weiter davor und stellen auch schon das Planen und das Vorbereiten unter Strafe. Und da ist es eben so, dass man feststellen muss, ist dieser Mensch, der das geplant oder vorbereitet haben soll, ist er wirklich fest entschlossen, das zu tun. Und die Richter haben gesagt, dieser Mann war fest entschlossen, der wollte diesen Terroranschlag verurteilen, denn der wusste ja aber auch nicht, dass diese Anleitungen, die er da bekommen hat, eigentlich Mumpitz sind. Der wusste ja nicht, dass das niemals hätte funktionieren können, sondern der ist bis zum letzten Tag davon ausgegangen, dass das klappen kann und dass er diese Giftwaffe produzieren kann und hinterher dieses Gift auch freisetzen kann. Und deswegen muss er verurteilt werden, auch wenn de facto keine Gefahr bestanden hat. Da haben die Richter gesagt, diesen Umstand, dass eben tatsächlich niemand jemals wirklich gefährdet war, den bewerten wir bei der Strafzumessung, wo wir, hatte ich ja eben schon gesagt, einen Strafrahmen von 6 Monaten bis 10 Jahren haben. Und wir sind hier bei 4 Jahren geblieben. Das heißt, wir sind in der unteren Hälfte noch. Und da haben die Richter gesagt, das hat er sich dadurch zu verdanken, dass eben tatsächlich nie wirklich eine Gefahr bestanden hat, dass hier jemand zu Schaden kommt.
Es wurde gerade im Urteil auch nochmal gesagt, er hatte ja eigentlich vor, den Anschlag an Silvester auszuführen. Es wurden dann so ein paar Chatverläufe mit seinen Auftraggebern, Lehrmeistern verlesen, wo dann, ja, hast du das schon gekauft? Nee, habe ich nicht gekriegt hier im Hellweg-Baumarkt. Ich muss nochmal woanders hin, ich muss das online bestellen. Das heißt, so wirklich konkret gut geplant wirkte das in diesen Chats, die da verlesen wurden, jetzt auch nicht, oder?
Nee, wirklich nicht. Wenn der wirklich das zu Silvester am 31.12. Fertig haben wollte und am 30.12. sagt, ich war jetzt noch mal im Baumarkt und ich habe diese Eisenspäne nicht gekriegt, dann fragt man sich natürlich, was er alles in diesen dann noch verbleibenden 24 Stunden hätte machen wollen. Weil, wie gesagt, er hatte keinen Brenner, kein Gefäß, nichts, wo er irgendwie, er hatte ja keinen Chemiebaukasten, geschweige denn ein Labor bei sich da oder bei seinem Bruder in der Wohnung eingerichtet. Das hätte ja auch noch alles passieren müssen. Das heißt, der hat sich da auch selber was vorgemacht und auch der andere, mit dem er da gechattet hat, der muss ja auch geschnallt haben, dass das so weit, wie man hier möglicherweise aus diesen Chats herauslesen kann, so weit garantiert noch nicht gewesen ist. Und als er dann die Eisenspäne nicht bekommen hat, hat dann dieser Mensch vom IS, so sagen es zumindest die Richter, dass sie davon ausgehen, dass das wirklich ein Angehöriger des Islamischen Staates war, mit dem er da gechattet hat, da hat er dann ja auch sofort gesagt, ja, dann machen wir es halt nicht Silvester, dann finden wir einen anderen Tag, besorgt ihr das Ganze in Ruhe und wir können das auch irgendwann im Januar machen. Es gab aber auch noch nicht mal ein konkretes Anschlagsziel. Also er hat sich ja auch für die Silvesternacht nicht irgendwie vorgestellt, da fahre ich nach Dortmund oder da fahre ich nach Köln oder Düsseldorf oder wo auch immer hin, da wo viele Menschen zusammen auf der Straße Silvester feiern dann um Mitternacht. All das war eben noch völlig unkonkret und überhaupt nicht besprochen.
Jalal hat sich ja selber als Islamist bezeichnet, auch mal gegenüber der Polizei, schon deutlich früher, schon bevor er diese ganzen Pläne so konkret hatte. Aber war er denn wirklich ein richtiger Islamist oder war er eher so ein, ja, wie du es vorhin so ein bisschen angedeutet hast, so ein Mitläufer, der dazugehören will?
Also er war, glaube ich, kann man ziemlich deutlich sagen, ziemlich sicher sagen, kein richtiger Islamist. Einer seiner Mitinsassen in dieser Alkoholklinik, dieser letzten in Hagen, wo er gewesen ist, hat das gesagt, ja, der Jalal hat sich irgendwann nur noch mit Hardcore-Muslimen umgeben. Und ein Hardcore-Muslim war Jalal J. mit Sicherheit nie und ist es auch bis heute nicht. Denn er war zum Beispiel überhaupt nicht regelmäßig in der Moschee. Er hat auch nie wirklich nach dem Koran im ganz strengen Sinne gelebt. Und auch sein Äußeres, also er hat sich nie einen Vollbart wachsen lassen, was ja auch mitunter ein Zeichen dafür ist, dass da jemand sich wirklich in diese radikale und wirklich massiv islamistische Ecke verabschiedet. Auch das, also sein Äußeres hat nie dazu Anlass gegeben zu denken, oh, was ist denn jetzt mit dem passiert? Man kann also sagen, ein wirklich Hardcore-Muslim, um dieses Zeugen nochmal zu gebrauchen, war er sicherlich nicht. Das Gericht hat dazu auch Wissenschaftler gehört, Islamwissenschaftler, zwei Stück vom Landeskriminalamt und vom Bundeskriminalamt. Und die haben gesagt, jo, das sehen wir ganz genauso, der ist nicht wirklich ein Extremist, zumindest so in seinem äußeren Erscheinungsbild und auch in dem, wie er sich so gibt und wie er sein Leben gestaltet. Der baut sich eine Islamwissenschaftlerin hat das ganz, ganz plastisch gesagt, der baut sich seinen Lego-Islam zusammen. Der geht manchmal in die Moschee, der pickt sich das raus, was er gut findet und das raus, was er gut findet. Und gleichzeitig hatte er ja 2018 noch ein massives Alkoholproblem. Also auch das geht ja nicht mit einem wirklich radikalen Islamismus einher. Das heißt, er war kein wirklich radikaler Islamist, aber er hat Inhalte auf seinem Smartphone gespeichert gehabt, die eben genau diese Denkweise massiv propagieren. Er hat Videos von Kindersoldaten drauf gehabt, er hat Videos von Enthauptungen von Ungläubigen durch den Islamischen Staat auf seinem Smartphone gehabt. Das hat er alles sich angeguckt, das hat er konsumiert, aber tatsächlich ernsthaft und wirklich von, also 24/7 danach gelebt, hat er garantiert nicht.
Er wurde ja festgenommen in der Wohnung seines Bruders, weil er sich da am Wochenende aufhalten durfte und dann hat er ihn einfach besucht und dann da übernachtet. Was hat denn sein Bruder davon mitbekommen? Also, weil das könnte man ja schon merken, du Jalal, was machst du da mit der Holzkohle und dem Natron, was willst du denn damit? Also, es war jetzt auch, es müsste ja eigentlich aufgefallen sein, oder?
Also die Holzkohle, die hatte der Bruder auch tatsächlich zu Hause. Die stand da in der Garage wahrscheinlich, weil man gerne im Sommer auch mal gegrillt hat. Das Natron und die Zitronensäure, die hatte Jalal gar nicht bei seinem Bruder aufbewahrt, sondern die lag in seinem lagen in seinem Nachttisch in der Klinik in Hagen, als er festgenommen worden ist. Da musste man eben da auch durchsuchen und es da sicherstellen. Ja, und was er davon mitbekommen hat, so sein Bruder tickt und was der denkt, da gehe ich schon davon aus, dass er das mitbekommen hat. Denn Jalal hat diese islamistischen Inhalte nicht nur konsumiert, also sich angeguckt, diese Videos, sondern er hat stellenweise auch Sachen geteilt auf seinem Instagram-Account, Videos dort gepostet, Botschaften dort gepostet. Die wird natürlich sein Bruder gelesen haben und sich auch seine Gedanken darüber gemacht haben, aber der wird, das sagen ja die Behörden inzwischen auch, und ich habe den ja jetzt hier auch als Zeugen erlebt, der wird sich nie gedacht haben, oh Gott, ist mein Bruder jetzt möglicherweise in die radikalen Ecke abgedriftet und plant er da möglicherweise einen Anschlag, also das ganz sicher nicht.
Was hat denn sein Bruder über ihn vor Gericht erzählt? Also weil er kennt ihn ja von denen, die da ausgesagt haben, am längsten. Was wusste er über seinen Bruder?
Er hat im Wesentlichen das erzählt, was auch viele Freunde und Mitinsassen aus den verschiedenen Gefängnissen und Kliniken erzählt haben, dass eben Jalal ein total gefrusteter und genervter Typ war, der also nie damit wirklich klargekommen ist, dass er hier nicht arbeiten durfte, dass er keine eigene Wohnung nehmen konnte, dass er keine Ausbildung machen konnte. Darüber soll Jalal wirklich extrem frustriert gewesen sein, das hat sein Bruder berichtet. Der hat ihm mal ein Praktikum in der Firma besorgt, wo er selber arbeitet, also dieser Bruder. Das hat dann eine Woche geklappt und dann hat das auch wieder nicht weiter hingehauen, weil es dann eben wieder Probleme gegeben hat und Jalal wieder gesagt bekommen hat, du musst nach Hause gehen, du kannst hier ohnehin nicht arbeiten. Darüber soll er frustriert gewesen sein. Es soll sogar auch schon 2017 einen ersten Suizidversuch gegeben haben, damals noch in einer Unterbringung Einrichtung für Asylbewerber, also für geflüchtete Menschen. Da hatte der Bruder auch noch keine eigene Wohnung. Da soll Jalal versucht haben, sich mit einem Strick zu erhängen. Das hat sein Bruder alles erzählt, aber nichts von stundenlangen politischen, religiösen und sonst was Diskussionen, die haben die beiden nicht geführt. Die hat Jalal auch mit den gemeinsamen Freunden nicht geführt, sodass es da für den Bruder keinerlei Hinweise gegeben hat, dass er da aufmerksam werden musste und sagen musste, ich muss meinen Bruder jetzt hier einfangen, ansonsten passiert was ganz Schlimmes.
Als heute das Urteil gesprochen wurde, hat sich Jalal ja nichts anmerken lassen, sondern hat da relativ ruhig gesessen, hatte seine Dolmetscherin und seinen Anwalt. Aber während dann am Ende das Urteil dann verlesen wurde, das dauert ja einfach auch ein bisschen, weil nochmal alle Beweise und wer wann mit wem wo geschrieben hat, aufgezählt wurde, da hat er auf mich so einen fahrigen Eindruck gemacht. Also so, als er hat die ganze Zeit auf seiner Lippe rumgebissen, ist so vor und wieder zurück. Und also es wirkte sehr, als würde er weiter versuchen, ruhig zu bleiben, aber er wirkte schon so, als würde es in ihm brodeln. Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das würde ich auch genau so werten, dieses Verhalten, weil ich das, glaube ich, oder wir können das, glaube ich, werten als Ausdruck dieser jetzt wieder neu aufgekommenen totalen Perspektivlosigkeit. Der hatte ja, als er jetzt diese 7 Jahre Haft bekommen hatte, zunächst im Gefängnis gesessen, dann hinterher in diesen Alkoholentziehungskliniken. Und er hat immer darauf hingewirkt, ich muss jetzt hier auch mal raus. Ich muss diese Therapie abschließen. Ich muss nach draußen kommen und wieder ein normales Leben führen können und vielleicht doch irgendwann arbeiten und eine Wohnung nehmen und so weiter. Der braucht eine Perspektive. Und diese Perspektive ist ihm natürlich heute durch das Urteil sofort genommen worden, komplett genommen worden. Der weiß, ich sitze jetzt die nächsten ja, jetzt nicht mehr 4 Jahre, weil wir müssen ja fast 11 Monate Untersuchungshaft abziehen. Aber ich sitze noch mindestens 3 Jahre lang in Haft, wenn das jetzt hier das Urteil rechtskräftig wird. Und danach gehe ich in die Sicherungsverwahrung und die ist zeitlich unbefristet. Das heißt, er hat jetzt, wie er das die ganze Zeit hatte, keinerlei Perspektive in seinem Leben. Und mit dieser Situation war er jetzt eben durch diesen Urteilsspruch konfrontiert. Ich glaube, dass er gehofft hatte, dass das Urteil anders ausfällt, dass er möglicherweise eine Bewährungsstrafe bekommt, vielleicht sogar freigesprochen wird, weil man sagt, der war noch nicht fest entschlossen. Das war alles nur kindisches Denken und da können wir noch keine strafbare Handlung drin sehen. Vielleicht hat er diese Hoffnung gehabt. Diese Hoffnung ist dann zerstört worden. Und damit musste er in dieser, ja, sag ich mal, halben Stunde, 40 Minuten, die diese Urteilsbegründung gedauert hat, damit musste er dann klarkommen. Und da hat er dann wirklich nervös auf seiner Unterlippe rumgekaut und gedacht, boah, jetzt stehe ich wieder komplett vor dem Nichts.
Denn wie es ihm gegangen ist nach seiner Festnahme, also du hast ja schon gesagt, er saß die ganze Zeit in U-Haft, wurde irgendwie, weiß man was darüber, ob er sich einsichtig gezeigt hat oder ob er da wieder in sein Alkoholproblem damit zu kämpfen hat, wissen wir darüber irgendwas?
Also Alkohol in der Untersuchungshaft zu bekommen, dürfte schwierig sein. Ich glaube auch, dass er ziemlich gut geheilt war von dieser Sucht. Also, dass er da wieder rückfällig geworden ist, das glaube ich nicht. Da weiß ich zumindest nichts drüber. Wir wissen, dass er in der Untersuchungshaft in einer Einzelzelle untergebracht war. Wir wissen, dass er eingestuft wurde als suizidgefährdet. Nicht nur wegen dieser Geschichte von 2017, sondern weil er das offensichtlich auch so angedeutet und angekündigt haben soll, sodass er bis zum heutigen Tag alleine auf einer Zelle sitzt. Er wird mehrmals am Tag, kommt jemand vorbei, guckt durch die Klappe, ob er noch lebt. Auch nachts, das stört natürlich, das stört auch den Biorhythmus natürlich massiv. Das heißt, er hat, das hat auch der Richter so gesagt, Untersuchungshaft unter erschwerten Bedingungen hinnehmen müssen. Und so wird es jetzt garantiert auch weitergehen, weil gerade diese Selbstmordgefährdung, die wird ja mit dem heutigen Tag, mit dem Urteil nicht kleiner geworden sein, sondern eher noch größer, weil eben diese fehlende Perspektive in seinem Leben ja jetzt wieder größer ist als je zuvor.
Jetzt wurde das Urteil heute vom Landgericht gesprochen und die Richter haben das am Ende, müssen sie ja nochmal gesagt, du kannst jetzt auch Revision einlegen. Glaubst du, dass er das machen wird und glaubst du, dass das Erfolg haben könnte?
Ich glaube, dass er das machen wird, weil er ja bestritten hat, dass das, was er da auf seinem Smartphone hatte und das, was er da mit diesem IS-Mann ausgetauscht hat, wirklich eine Vorbereitung eines Terroranschlags gewesen ist. Und wenn ich was bestreite und ich sage, ich sehe das anders und ich werde trotzdem verurteilt, dann muss ich natürlich eigentlich jede Gelegenheit nutzen, dagegen vorzugehen. Das heißt, er wird jetzt Revision einlegen, denke ich, in der nächsten Woche. Dann wird das schriftliche Urteil abgefasst und wenn das vorliegt, hat er dann einen Monat Zeit, zusammen mit seinem Anwalt eine Revisionsbegründung zu schreiben. Dann geht die komplette Akte zum Bundesgerichtshof und dann müssen wir abwarten, was daraus wird. Und der Bundesgerichtshof wird dann eben ganz genau prüfen müssen, ist hier diese Schwelle des fest entschlossen Seins tatsächlich schon überschritten. Also Verteidiger Marco Ostmeier hat das in seinem Plädoyer sehr deutlich gemacht, dass er sagt, nein, das war für mich zwar ein darüber nachdenken oder daran mal einen Gedanken verschwenden, aber das war niemals ernsthaft wirklich so konkret, wie es die Richter und auch die Generalstaatsanwaltschaft hier gesagt haben. Und das wird der BGH prüfen. Ich bin kein Jurist, ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, ob das Aussicht auf Erfolg hat. Das müssen wir abwarten. Das wird aber sicherlich einige Monate, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr dauern, bis wir da eine Revisionsentscheidung haben.
Auch wenn du nicht Jurist bist, bist du ja doch ein sehr erfahrener Gerichtsreporter. Deswegen würde mich nochmal deine Einschätzung interessieren. Du hast den ganzen Prozess erlebt. Hat dich das Urteil jetzt überrascht oder hast du gedacht, ja, 4 Jahre, das kann gut sein?
Mich hat nicht überrascht, dass er verurteilt worden ist. Also ich hätte einen Freispruch wegen eben noch nicht fest entschlossen sein. Das hätte mich überrascht. Also ich habe damit gerechnet, dass er verurteilt wird wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Höhe der Strafe, Staatsanwaltschaft hatte 5 Jahre, 6 Monate beantragt. Die Höhe der Strafe hätte ich jetzt erwartet, dass die ein bisschen drunter liegt. Ich hatte so um die 3 Jahre erwartet, aber das ist immer eine Einschätzungssache, eine Abwägungssache, die die Richter dann da vornehmen. Ich hatte es eben schon mal gesagt, Sie haben den Strafrahmen zwischen 6 Monaten und 10 Jahren. Da sind auch 4 Jahre nicht zu viel. Das ist ja keine wirklich harte Strafe in diesem Strafrahmen. Aber ich hätte es trotzdem erwartet, dass es noch einen Tacken drunter liegt.
Damit sind wir am Ende unserer kleinen Spezialfolge hier angelangt. Irgendwann wird dieser Fall bestimmt auch nochmal in seiner vollen Länge bei Ohne Bewährung auf dem Tisch liegen, oder Martin?
Kannst du davon ausgehen, ja. Ich habe ja hier jeden Verhandlungstag verfolgt und wir haben über Jalal schon, über diese erste Tat, diesen Mordversuch, schon eine Folge gemacht. Das war anlässlich seiner Festnahme jetzt im Januar 2023. Aber wir sollten natürlich auch diesen Fall nochmal zum Anlass nehmen, darüber uns dann in aller Ausführlichkeit zu unterhalten.
Vielen Dank, dass du heute hier warst und nach dem Urteil hier wir jetzt einmal den Fall so wir zu zweit nur mal durchgesprochen haben.
Ja, sehr, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann hier wieder am Freitag für unsere ganz normale Nachrichten-Podcast-Folge. Und wenn ihr Fragen oder Kritik habt oder unbedingt mal ein Thema an uns loswerden wollt, dann könnt ihr das machen unter podcast@ruhrnachrichten.de, podcast@ruhrnachrichten.de. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Glück auf!